Das blaue Sofa. Live von der Frankfurter Buchmesse.
Und auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur Frankfurter Buchmesse. Sie war lange Zeit die Kriegsreporterin der Taz und hat scharf auf die selbstverliebte Medienbranche geschossen. Jetzt zeigt sie uns, wie verletzt sie selbst jahrelang war, nämlich als Mutter, die ihren Sohn ziehen lassen musste. Herzlich willkommen, Silke Burmester.
Dankeschön, hallo.
Frau Burmester, dieses Buch Mutterblues erzählt sozusagen von den letzten 4 Jahren des Zusammenlebens zu Hause mit ihrem Sohn Ben. Und es trägt den Untertitel, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Und die Antwort ist bei Ihnen ja recht einfach, todtraurig. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Da liest man einen Satz, diesen hier, der Schmerz hat sich an schlimmen Tagen angefühlt, als würde ich meinem Kind beim Sterben zugucken. So schlimm?
Ja, leider schon. Also muss man wirklich so sagen, das war so verrückt von der... Ich wusste ja, das passiert nicht. Ne? Also das ist irgendwie, also die Ratio ist bei Ihnen. Sie wissen, das Kind lebt, dem geht's gut, alles wunderbar. Aber diese Gefühle sind halt so stark. Und eigentlich geht es, oder so habe ich das erlebt, um die Irrationalität von Gefühlen. Also die sind irrational, aber sie sind da und sie kriegen, oder ich habe die auch nicht wegbekommen.
Und dann geht es darum, sie irgendwie anzunehmen und sie vielleicht auch zu teilen. War es Ihnen auch peinlich? Also wenn man wirklich das so empfindet, das hat ja auch fast ein bisschen was Egoistisches. Ne? So dieses... Es fühlt sich an, als würde mein Kind sterben. War Ihnen das unangenehm auch, so zu denken?
Also der Punkt war der, ich habe ganz lange nicht gemerkt, dass das sozusagen normal ist oder dass es ganz, ganz vielen Frauen oder auch Vätern so geht. Das war mir nicht klar. Mhm. Und so lange habe ich irgendwie, ich habe eine Zeit lang gedacht, ich bin nicht ganz dicht. Ich habe gedacht, ich habe eine psychische Störung, irgendwas, was behandelt werden muss, bis ich dann mal irgendwann doch mich mal einer Freundin mitteilte und ihr das erzählte und sie sagte, du, ich habe 2 Freundinnen, die geht es genauso. Und in dem Moment, wo ich merkte, ich bin nicht allein, wurde mir auch klar, ich bin auch nicht, ich habe auch keine Macke. Und, aber es ist schon ein peinlicher Moment gewesen. Das geht mit dem Frauenbild nicht so recht überein. Also man möchte emanzipiert sein, ich habe einen Beruf, ich bin viel unterwegs, ich liebe meinen Beruf, der ist für mich total wichtig und dann passt, also ich bin sehr gerne emanzipiert und dann passt es nicht mit meinem Frauenbild überein, dass ich so an meinem Kind hänge, aber tue ich.
Und warum meinen Sie, sprechen die Menschen nicht darüber? Also Sie sind ja auch richtig wütend geworden, dass das so ein Tabuthema ist, diese mütterliche Trauer.
Ich glaube, wir sprechen nicht darüber, also was bei mir jetzt dazu kommt, oder ich habe ja geguckt, was ist es eigentlich, warum erwischt das die Frauen meiner Generation so stark, die ja zum Teil wirklich beruflich sehr erfolgreich ist und so weiter. Und ich bin darauf gekommen, dass uns das in einem Alter erwischt, wo das Großwerden der Kinder mit unseren Wechseljahren zusammenhängt. Und da kommt eine ganz große Ballung an Krisen, sag ich mal. Und dass wir da nicht drüber reden, hat, glaube ich, damit zu tun, weil die Gesellschaft keine desolaten Frauen will. Mhm. Also nicht umsonst ist in dieser Lebensphase die Medikamentenabgabe an Frauen sehr hoch. Also wir kriegen ganz schnell Antidepressiva oder Hormone, damit wir halt wieder funktionieren. Und die Gesellschaft, die will keine desolaten Frauen. Das ist, glaube ich, nicht vorgesehen. Mhm.
Und das macht ja auch wütend, also in Ihrem Buch viel Trauer zu spüren, aber eben auch ordentlich Wut, unter anderem auch eben auf die Labels, die die Gesellschaft ja gerne verteilt, da kann man mit der Pubertät anfangen. Da ging es ja auch los mit dem Ablöseprozess von Ben und Sie sagen, alles war mit dem Pubertätsstempel versehen, ich, du, er, sie, es, wir alle waren Gefangene dieser Zeit, Ben war in der Zelle, wir Teil des Gefängnisapparats als Wächter, als Direktoren für die späte Resozialisierung zuständig.
Genau.
Fand ich perfekt getroffen übrigens, dieses Bild. Und Sie geben zu, dass Sie aber auch zuerst das angenommen haben, was die Gesellschaft ja für Erwachsene vorsieht, dass man die Pubertät als eine furchtbar lästige Phase begreift, die hoffentlich schnell vorbei ist. Ist das die falsche Herangehensweise?
Also für mich war es die falsche, weil ich gemerkt habe, dadurch komme ich in Konflikt. Ich komme auch sehr stark mit meinem Kind in Konflikt, weil ich ständig an dem rummecker. Also die sind ja einfach nicht so, wie wir möchten, dass sie sein sollen. Und die sind auch nicht so vernünftig, wie wir es sind. Und wenn man dann aber mal versteht, dass die gar nicht vernünftig sein können, weil rein von der Biologie her und den Prozessen, in denen die sind, tatsächlich ja das Hirn in einem Umwandlungsprozess ist, wo leider Gottes auch gerade die Vernunft dann das Letzte ist, was wieder in Normalzustand zurückgeführt wird. Wenn man sich, also das zu vergegenwärtigen, hat mir geholfen, aber auch mich an meine eigene Pubertät zu erinnern und zu denken, wie großartig das war, wie gern ich 16 Jahre alt war, wie toll es war, zu Hause wegzugehen, nur noch zum Schlafen nach Hause zu kommen, weil Eltern natürlich doof sind und irgendwie mit meinen neuen Freunden abzuhängen und so. Also nachdem ich mir das wieder bewusst gemacht habe, konnte ich mich für meinen Sohn freuen und denken, hey, der hat das. das ist toll. Und in dem Moment, wo ich mich für ihn freuen konnte, ging es eher darum, ihm Dinge möglich zu machen und nicht immer die Verhinderin zu sein, nur weil man jetzt mal verhindern muss. Sondern zu denken, hey, wie kriegen wir das hin, dass der heute Abend da hingehen kann und trotzdem sicher nach Hause kommt. Und das hat die Situation sehr entspannt und auch meine Haltung sehr entspannt.
Also eine ganz eigene Herangehensweise, einen eigenen Blick sehen und eben nicht das, was einem so auferlegt wird.
Genau, weil damit kam ich nicht weiter, das war blöd.
Und ähnlich ist es ja auch mit der Menopause. Ich meine, die ist ja nun auch sowas von negativ gelabelt. Und ja auch, Sie haben gesagt, von männlich definiert, eine medizinische Sicht, die immer durch Mangel und Verlust definiert ist. Lassen wir Frauen uns von den Männern sozusagen diesen Stempel aufdrücken, Menopause ist schlecht?
Also ich will jetzt gar nicht, ich kann das nicht kulturhistorisch belegen, dass es von Männern kommt, aber ich nehme es mal an, weil es kommt aus der Medizin. Und es ist ganz irre, wenn man sich mal so Seiten anguckt, die Wechseljahrsbeschwerden beschreiben, was passiert mit dem Körper angeblich, dann ist das ein Mangelszenario. Also die Knochen werden brüchig, die Haare werden dünn, die Haut verliert an Elastizität, der Busen rutscht deswegen runter, die Scheide hat keine Feuchtigkeit mehr, gleichzeitig werden wir depressiv und die Lebensenergie geht flöten. Also wir werden zu einem Mangelwesen erklärt. Und darüber findet dann auch oder im weiteren Verlauf einfach auch eine große, also ich empfinde das eine unglaubliche Entwertung und es findet aber auch eine Ausmusterung statt. Die nehmen wir zum Teil selbst vor, wir finden uns dann nicht mehr attraktiv, nicht mehr, mustern uns selbst ein Stück aus, aber wir werden ja auch im Beruf auch ausgemustert. Verkäuferinnen müssen nach hinten gehen. Der WDR hatten vor ein paar Jahren im großen Maße wirklich sämtliche Moderatoren, die jüngste war 54, die darüber waren, aussortiert. Von jetzt auf eben haben die ihren Job, also mussten die von der Kamera weggehen. Mhm. Das ist eine Riesenschweinerei. Gleichzeitig stellt man Thomas Roth in einem Alter, gibt man dem die Tagesthemen, wo andere Frauen Und das ist halt, das ist ja nicht nur eine Ungerechtigkeit, das macht mich total wütend. Das macht mich richtig wütend.
Das merkt man, das ist auch gut so. Tragischerweise entspricht es aber, wie Sie jetzt das auch geschildert haben, ja dann doch aber den gesellschaftlichen Tatsachen. Aber da eben die Perspektive zu ändern, das wäre sozusagen das Ziel. Ich bin an einem Absatz hängen geblieben, da sagen Sie, doch so wie meine Mutter Migräne bekam, wenn ein Wetterumschwung angekündigt wurde, so geht es, glaube ich, auch vielen Frauen. Sie erleben Schlimmes, weil sie Schlimmes erwarten. Oder andersrum, wäre uns nicht so erfolgreich eingetrichtert worden, dass es ganz, ganz schlimm werden wird, würde es vielen nicht ganz, ganz schlimm ergehen. Lehnen Sie sich mit der These aber nicht ein bisschen zu weit womöglich aus dem Fenster?
Ich stehe dazu, wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne. Finde ich, kann man ja mal machen, kann man dann ja überprüfen. Nee, was ganz spannend ist, also es war schwierig, Material über die, über den Umgang mit Wechseljahren in verschiedenen Kulturen zu finden. Das war schwierig. Und das, was ich rausgefunden habe, ist, dass es eben in anderen Kulturen ganz anders gehandhabt wird. Mhm. Also es gibt viele Kulturen, wo den Frauen mit der Menopause ein Bedeutungszuwachs erwächst oder eine Bedeutung erwächst, die dann in den Ältestenrat aufgenommen werden, die im Dorf eine wichtige Funktion bekommen. Und das ist eben bei uns ganz anders und jetzt habe ich nämlich gerade den Faden verloren, jetzt müssen Sie mal eben reingehen.
Das macht gar nichts, Sie haben sozusagen die Wechseljahresbeschwerden mit der Migräne Ihrer Mutter verglichen, was ja womöglich auch so durch den Wetterumschwung eingebildet, wie auch immer ist. Die anderen Sachen liegen aber dann doch ein bisschen auf der Hand.
Ja, aber der Punkt ist der, was ja auch noch ist, also wie gesagt, es gibt, also das ist der kulturelle Unterschied, es gibt zum Beispiel in Japan keinen Begriff für Hitzewallung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das doch ein Stück weit ein Konstrukt. Und diese Entwertung, also diese Sachen, die ich eben aufgeführt habe, da gibt es ja so, gibt ja scheinbar Gegenmittel dazu. Und die Gegenmittel kommen von der Pharmaindustrie. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, dass die westliche Kultur, die mit der Pharmaindustrie, diejenige mit diesen Beschwerden ist. Und da habe ich gedacht, also das wollen wir doch mal sehen, ob diese Beschwerden überhaupt kommen. Also klar, wenn mir das lang genug erzählt wird, dann werde ich das wahrscheinlich kriegen. Aber ich denke mir mal gucken. Also vielleicht muss man es nicht bekommen, wenn man einfach sagt, nee, will ich nicht.
Vielleicht können Sie bei dem Thema auch unbedingt noch dranbleiben. Ich habe das so empfunden, als wäre das so eine Startrampe direkt fürs nächste Buch.
Tatsächlich, ich habe gerade was anderes inhaltlich vor, aber wenn ich das nicht vorhätte, dann wäre das tatsächlich mein Thema. Ich habe gedacht, ich würde eigentlich gerne jetzt Frauen um 50 radikalisieren.
So. Also. Und wieder ein Applaus. Warum es in diesem Buch um die Menopause geht, haben Sie gerade schon angedeutet, weil dummerweise eben dieser Umbruch dann auch noch mit dem anderen Umbruch, dass das Kind pubertiert oder auszieht, zusammenfällt. Ja. Sie hat wortwörtlich gesagt, die Mütter mit 34, ja, die mit 34 ein Kind kriegen, uiuiui, da kommt besonders viel dann zusammen. Ich bin eine Mutter, die mit 34 das Kind bekommen hat. Ich bekam ein wenig Angst. Was soll's, Abschied an allen Fronten, so haben Sie es genannt. Und was ich ganz interessant fand, war, dass Sie dann noch sagen, für uns, die wir erleben müssen, was es heißt, bei lebendigem Geist, dem Leib beim Fauligwerden zuzusehen, ist diese leichtfüßig daherkommende, kraftprotzende Jugend, diese unbeschwerte, pralle Körperlichkeit eine Provokation. Sind wir Alten ab einem bestimmten Punkt einfach total eifersüchtig auf die Jungen? Kommt das auch noch dazu?
Ich glaube tatsächlich schon. Ich glaube, dass uns das gar nicht bewusst ist. Aber diejenigen, die so auch pubertierende Kinder zu Hause haben, werden das ja vielleicht kennen. Also diese prosperierende Jugend, die wirklich eine körperliche Ausstrahlung hat. Also sie spüren das ja. Das ist, also zum Teil riecht man es auch.
Ich wollte es gerade sagen, man riecht es auch manchmal.
So, und ich glaube auch, dass ganz viele Konflikte zwischen Vätern und Jungs damit zu tun haben, weil die Jungs erstarken und stehen da mit dieser Männlichkeit zu einem Zeitpunkt, wo bei Männern die Potenz nachlässt. Mhm. Also, und dann kommt ja auch noch dazu, dass in ganz vielen Ehen oder Beziehungen natürlich auch die Luft raus ist, da ist nicht mehr viel Sex, was ja auch frustrierend ist. So, und dann steht da diese Jugend, diese Mädchen mit ihren unglaublich tollen, prallen, schönen Körpern und diese Jungs, denen man das Testosteron, man kann es wirklich riechen. Und ich glaube, das macht uns schon eifersüchtig, weil wir eben zum selben Zeitpunkt ja zusehen können, wie sich das hier gerade alles verabschiedet.
Und meinen Sie, ob es vielleicht noch schlimmer heutzutage ist, wo der kulturelle Graben zwischen Eltern und Kindern ja niedriger geworden ist, also Frauen können dann auch die Klamotten von den 16-jährigen Mädchen vielleicht wahlweise tragen.
Ja. Ne?
Oder die Großes Männer Thema. Gehen in sportlichen Wettstreit mit den Jungs. Könntest du auch das noch verschärfen, diese Eifersucht?
Ich glaube tatsächlich, also das war bei uns so, dass es diesen sportlichen Wettstreit gab und ich fand den ganz hilfreich. Also ab dem Moment, wo der Vater meines Kindes, also wir sind getrennt, aber also zusammen getrennt erziehend, und mein Sohn, als sie anfingen, Squash zu spielen, das war total hilfreich, weil das dieses Kräftemessen war. Ich habe ja dieses Bild gefunden, ich finde, das ist wie so zwei Hirsche im Wald. Sie haben den Jungen, also sie haben diesen alten Hirsch, der da steht mit seinem riesen Geweih und seinem Anspruch, und dann kommt der Junge und fängt an zu pieksen. Und wenn die dann in so eine sportliche Situation miteinander gehen, ist das hilfreich, weil dann natürlich Aggressionen umgeleitet werden und dann können die mal sich auspowern. Ich fand das sehr, sehr hilfreich.
Hm. Abschied an allen Fronten. Wir haben jetzt, die Menopause kommt noch mit hinzu, der Sohn zieht aus und bei vielen tritt ja dann auch noch das ein, dass die eigene Elterngeneration verabschiedet werden muss. Das kommt auch noch hinzu. Und auch da haben Sie den Wunsch ausgedrückt, dass man auch über dieses Thema doch bitte mehr reden sollte, dass eine Frau nicht thematisch so isoliert bleibt. Was wünschen Sie sich denn? Mehr Nachsicht mit den Frauen, die dann in diesem Zeitpunkt dann alles auf ihren Schultern balancieren müssen, oder mehr Verständnis? Was wünschen Sie sich?
Ich glaube, dass es darum geht, weil es ja tatsächlich so ist, dass es für Frauen eine sehr, sehr krisenhafte Zeit sein kann. Also, weil es ja einfach, wir reden ja auch über Psyche, wir reden ja nicht nur über Körper, sondern auch über einen psychischen Veränderungsprozess, der bewerkstelligt werden muss. Wie gesagt, gleichzeitig vielleicht noch die eigenen Eltern, die man verabschieden muss. Und dann wundern wir uns, dass Frauen nicht gut beieinander sind, sozusagen. Mhm. Aber es guckt ja keiner hin, sondern Frauen sollen irgendwie funktionieren und dann ist man von der genervt und die Mutter nervt wieder oder sie heult wieder oder. Aber keiner schaut hin, was ist da eigentlich los? Was ist da eigentlich zu bewerkstelligen? Und ich glaube, dass es nötig ist, da hinzugucken. Und hinzuschauen und das anzuerkennen und auch darüber zu reden und auch die Frauen aus dieser Isolation rauszuholen. Mhm. Denn das ist einfach ein Riesenpaket.
Ein Riesenpaket, Sie haben es auch formuliert, das fand ich auch sehr treffend, ein Schmerzrucksack, den man schultert und wo immer mehr reingepackt wird. Ich halte fest, bei Ihnen war drin, Ben zieht aus, Menopause. Ja? Und Sie haben dann doch gedacht, dass Sie eine Macke haben, haben Sie vorhin schon gesagt. Sie haben das dann auch ergoogelt, die Symptome, die Sie hatten. Was hat man im Internet gefunden darüber?
Also das Empty Nest, also das gibt, das heißt Empty Nest Syndrom. Das ist tatsächlich so, das wird als Anpassungsstörung bezeichnet. Also man hat Schwierigkeiten, sich an eine veränderte Lebenssituation anzupassen. Da gibt es einiges. Und ansonsten gibt es so zu diesem Loslassen vor allen Dingen Ratgeber. Also es gibt Ratgeber, es gibt auch mal so ein lustig-popustig Buch. Aber eigentlich geht es immer, wie gesagt, darum, Rat zu geben, was eigentlich heißt, es wegmachen zu wollen. Mhm. Also wie kriegen wir das wieder weg? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, erstmal hinzugucken, was ist da eigentlich los? Und diese Trauer und diesen Schmerz anzunehmen und anzuerkennen und sich damit auch auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, dass uns damit getan ist, dass das immer nur wegkommt, weil dann kommt es an irgendeiner anderen Stelle wieder durch.
Und Sie haben diese Trauer um Ben auch verglichen mit Liebeskummer. Warum ist das der perfekte Vergleich für Sie?
Also das Wort kam von einer anderen Frau, aber ich konnte dann da sehr viel mit anfangen, weil es ist so ein bisschen, also man hat ja Liebeskummer, wenn etwas endet, von dem man möchte, dass es weiter existiert. Und es ist so ein bisschen, ich bin mit meinem Kind in einer ganz, ganz engen Beziehung, in einer, auch einer Liebesbeziehung. Und auf einmal beschließt dieser Mensch, er will diese Beziehung nicht mehr haben oder nicht mehr in der Form. Und er geht. Und ich möchte, aber ich, von mir aus hätte das ja noch weitergehen können. Ich würde ja auch gerne Mutter sein, ich würde gerne noch betüdeln, ich finde das toll, aber der will nicht mehr. Und das ist, also man bleibt zurück. Es ist eine einseitige Aufkündigung.
Allerdings bleiben Sie ja weiter die Mutter von Ben.
Ja.
Und dann haben Sie es ja noch mal konkretisiert. Sie vermissen, haben Sie geschrieben, gar nicht unbedingt diesen erwachsenen Kerl, der da jetzt plötzlich in der Küche steht und sich selber Spiegeleier brät, sondern Sie vermissen das kleine Kind. Das ist der Wunsch nach dem kleinen
ja,
Kind.
Ja, das mag vielleicht jetzt eine Burmester-Spezifik sein. Ich war unglaublich gern Kleinkindmutter. Ich finde diese Kleinkindwelt ganz, ganz schön und toll. Und nun habe ich nur das eine Kind. Also ich hätte ja auch noch mehr kriegen können. Das hat halt nicht so hingehauen. Und deswegen, also mir fehlt dieses kleine Kind. Mir fehlt aber vor allen Dingen diese unglaublich bedingungslose Beziehung, die man mit einem kleinen Kind hat. Also Sie können ja auf dem Klo sitzen und total schrecklich aussehen. Und dann kommt dieser kleine Mensch und will was und liebt Sie. Und er sieht überhaupt nicht, dass Sie auf dem Klo sitzen und scheiße aussehen. Der liebt Sie einfach und sagt, Mama, ich liebe dich. Und so eine Bedingungslosigkeit hat man ja an keiner anderen Stelle. Und das ist einerseits vom Bekommen ganz schön, aber auch vom Erleben. Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie mein Kind.
Und Sie waren so eine schöne Kümmermutter. Und Kümmermütter werden dann eben geliebt. Und Sie haben gesagt, am allerliebsten hätten Sie dem Broteschmieren ein ganzes Kapitel gewidmet. Warum?
Ich habe dann, weil Brote schmieren, ich habe da auch nicht über mich geschrieben, sondern über die anderen Eltern. Ich habe gedacht, ich habe mich jetzt schon so nackt gemacht, jetzt muss ich auch nicht noch erzählen, dass ich so gern Brote schmiere.
Das ist aber hiermit jetzt einfach mal gesagt.
Es ist gesagt, nee, das ist so, ich habe gedacht, das ist so, man versucht, glaube ich, da Liebe mitzugeben. In dem Moment, wo wir Brote schmieren und wo wir so eine Dose fertig machen mit geschnippelten Äpfeln, tun wir da ganz viel Liebe rein. Also es geht ja um Kümmern, es geht um Versorgen, wir wollen die Kinder, also das ist ja, wir schmieren Brote, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Also ne, kleine Kinder oder geht in den Kindergarten, es geht von uns weg und wir versuchen dem was mitzugeben. Und deswegen, ich finde Brote schmieren einen ganz schönen Akt. Total bescheuert. Also
ich denke, das werden viele nachvollziehen können, oder? Ja, oder wird auch geschüttelt, da wird auch geschüttelt. Wie waren überhaupt die Reaktionen auch beispielsweise aus Ihrem engeren Bekanntenkreis, die anderen Mütter? Wie haben die reagiert auf Ihr Buch?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt eben welche, die das nicht so tangiert, die auch ganz froh sind, wenn die Kinder groß sind und die damit besser klarkommen. Und es gibt eben andere, die ähnlich leiden. Und was ich jetzt mitkriege, ich kriege jetzt ja Zuschriften von Frauen, die sich ganz, ganz dankbar zeigen, dass das angesprochen ist oder die sich so gesehen fühlen. Mhm. Also und ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir so isoliert sind, weil wir gar nicht wissen, dass es anderen auch so geht. Und das ist für mich jetzt was ganz Schönes zu merken, das kann irgendwie helfen. Also dieses drüber reden kann helfen. Und das ist letzten Endes auch die Appellebene, dass wir da ins Gespräch kommen.
Ja, also sozusagen, man kann jetzt offiziell der Leidensgemeinschaft beitreten und muss sich dafür eben auch nicht schämen.
Nee, um Gottes Willen nicht schämen, ja. Sondern eher irgendwie sagen, ja, so ist es. Und auch die anderen damit konfrontieren und sagen, hey, mir geht es scheiße. Also gerade auch in der Beziehung. Ich finde das wichtig, dass die Partner das wissen.
Und zwar im schlimmsten Fall geht es einem eben scheiße, ab Einstieg in die Pubertät und dann enden sie ja mit diesem Abiturzeit-Tagebuch, das Sie geführt haben. Also Ihr Sohn macht dann Abitur und dann haben Sie auch so Tagebuchseiten. Als Sie dieses Tagebuch geführt haben, war Ihnen da schon klar, dass daraus mal ein richtiges Buch wird?
Ja und nein, das war ein relativ langer Prozess, das zu schreiben. Und dann irgendwann wusste ich, ich möchte ein Buch machen und dann habe ich mir immer schon Notizen gemacht, was da so aufzuschreiben wäre an kleinen Begebenheiten oder Sachen. Ich habe immer versucht, Dinge zu finden, die stellvertretend sind. Also ich erzähle natürlich manchmal von meinem Sohn, da geht es aber nicht so sehr um meinen Sohn, sondern es geht darum, ich will erzählen. Also wenn mein Sohn vor der mündlichen Abiturprüfung, die eine Präsentationsleistung war, wo er die Präsentation ausdrucken muss und die ist noch nicht ausgedruckt und er liegt 70 Minuten vor dem Termin noch im Bett, dann geht es weniger um meinen Sohn als darum, Gott, wie gehe ich damit, wie halte ich die Situation in dieser Wohnung aus? Und ich weiß natürlich, ich darf nichts sagen. Also ich versuche da von mir zu erzählen und habe so Sachen genommen, die, denke ich, stellvertretend sind, die viele Eltern nachvollziehen können.
Und dieses Liebeskummergefühl finde ich persönlich, ich konnte da mich total einfühlen. Und Sie sagen ja auch, ähnlich wie beim normalen Liebeskummer, kann man sich ja nicht vorstellen, dass der Schmerz jemals aufhört. Nun ist Ben ausgezogen, er lebt in einer WG um die Ecke von Ihnen, sagen Sie?
Ja, nicht so weit, er ist relativ nah dran geblieben.
Und wie geht es Ihnen jetzt?
Also mir geht es total gut, was aber, glaube ich, damit zu tun hat, dass es mir vorher so schlecht ging. Also ich glaube, das war ganz wichtig, durch dieses wirklich dieses Tal der Tränen und des Abschiedsschmerzes durchzugehen. Und jetzt wegen, also in dem Moment, ich hatte beim Umzug geholfen und dann war er da, er und seine Möbel waren ja drin, die Tür war zu und dann hatte ich das Gefühl, dass 19 Jahre Verantwortung abfallen. Die fiel, ich wurde ganz leicht. Ich bin dann irrsinnig müde geworden, habe quasi 3 Tage lang geschlafen. Und seitdem geht es mir bombig. Ganz toll.
Und wie oft sehen Sie sich jetzt? Können Sie sich hier und da noch kümmern?
Ich sehe ihn eigentlich eher, wenn ich ihn zufällig auf der Straße treffe. Nein, wir sehen uns so, weiß ich nicht, alle 2 Wochen mal, telefonieren einmal die Woche. Und das Kümmern kommt automatisch, wenn das Kind dann anruft und fragt, sag mal, habe ich noch eine Bahncard?
Ah ja, sowas.
Und ich dann sagen muss, du hast deine Sachen eingepackt. Du musst wissen, ob du eine Bahncard hast. Da hätte ich mich aber früher nicht abgrenzen können. Früher hätte ich im Zweifelsfall bei der Bahn angerufen und gefragt, hat mein Sohn eine Bahncard? Und jetzt denke ich, du, dein Problem.
Eine Frage noch, wie findet eigentlich Ben das Buch? Also Sie haben nämlich vorhin ja auch gesagt, die Mutti heult wieder, keiner hat Verständnis dafür. Könnte da jetzt also auch ein 17-Jähriger gut mal drin rumblättern im Buch und endlich verstehen, ach so tickt Mama?
Also ich habe ihm das, er hat ja Persönlichkeitsrecht und deswegen habe ich gesagt, guck dir das vorher an und sag, ob das okay ist. Und er fand das wirklich ganz interessant. Also er hat dann schon gesagt, dass mit den Wechseljahren, das wäre too much information, also das hätte er nicht wissen wollen. Aber ansonsten sagt er, eigentlich müsste das in diesen, so zum Beispiel bei Bento oder so besprochen werden, weil man würde verstehen, warum die Mütter so blöd sind.
Ah ja.
Also das wäre sehr hilfreich, die Mütter zu verstehen und das ist natürlich ganz schön.
Und gibt es ab und zu noch mal Rückfälle bei Ihnen und dann wird vielleicht an Mai Kantereit gehört, Sie müssen unbedingt diese Geschichte erzählen, die hat mich sehr angerührt.
Also es gibt die Kölner Band Annemai Kanterei, die hat ein Lied, wo das auch eine Ballade ist und wo ein junger Mann besingt. Also es gibt diese wunderschöne Textzeile, du hast mich ausgezogen, angezogen und wir sind umgezogen. Ich habe dich angelogen, ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. Und da besingt dieser junge Mann eigentlich die Liebe zu seinem Vater und die Anerkennung für das, was der geleistet hat. Und ich bin durch einen Zufall auf dieses Lied geraten, also bevor die Band bekannt wurde, es war wie gesagt ein Zufall und ich sitze da vor dem Rechner und augenblicklich schießen mir die Tränen ein, ich konnte mich überhaupt nicht mehr einkriegen und muss seither immer dieses Lied meiden. Und dann hat er ja, da gibt es ja so einen Algorithmus, wenn man so eine Band hört, dass das dann auf einmal kommt und so wie dieses Lied automatisch angeht, muss ich das ausmachen, weil ich würde augenblicklich weinen.
Immer noch.
Ich könnte auch jetzt weinen. Ich kann das nochmal erzählen und dann weine ich.
Nein.
Aber das mache ich nicht.
Doch, ich drücke jetzt noch ein bisschen mehr drin rum. Doch, da ist nämlich noch eine sehr schöne Zeile in dem Lied. Zu Hause bist immer noch
ja, du. Ja, das ist der Refrain, dann singt er halt zu Hause bist immer noch du. Und wer da nicht weint, ist kein Elternteil.
Wunderbar. Sie haben auch, das darf nicht zu kurz kommen, auch Männer, Väter für Ihr Buch interviewt.
Ja.
Und da war einer dabei, der seine Tochter, ich setze es jetzt in Gänsefüßchen, verloren hat, ja, ans Leben, die ist auch ausgezogen. Und er sagt, er zieht einen sehr interessanten Vergleich, nämlich zum Tinnitus. Da war auch nach relativ kurzer Zeit klar, gewöhn dich einfach dran, der Tinnitus verschwindet nicht. Und ich habe gedacht, was, ich muss jetzt mein Leben lang dieses Piepen hören? Das ist doch grausam. Jetzt lebe ich seit 10 Jahren damit, es piept seit 10 Jahren. Und so werde ich mich für den Rest meines Lebens daran gewöhnen müssen, dass ich diesen Wehmutsschmerz mit mir herumtrage. Also Wehmut, weil das Kind ausgezogen ist, ein Leben lang.
Ja? Naja, der ist ja noch in so einem Prozess, das mag sich ja noch ein bisschen verwachsen, aber mir ging es auch so, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass das endet. Also das ist halt wie, es ist wie bei einer Trauer. Sie können es sich zeitweise nicht vorstellen, dass die Trauer nicht mehr da ist. Und jetzt bei mir ist sie weg. Also doch, das klappt ganz gut.
Und Sie haben explizit gesagt, es ist kein Ratgeberbuch. Und den einzigen Rat, den Sie geben können, fasse ich jetzt mal zusammen, ist, sich der Trauer hinzugeben, volle Kanne traurig sein, ausleben.
Ja, weil ich eben, oder weil meine Erfahrung ist, dass wenn man Gefühle nicht, sich mit denen nicht auseinandersetzt, dass die anders zurückkommen. Also über körperliche Symptomatiken oder so. Und deswegen, ich glaube, dass das wichtig ist. Und dass es eben nichts nützt, das wegmachen zu wollen. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und eben gucken, ja, was ist mit mir, aber auch, wie komme ich da wieder raus? Und deswegen, zum Beispiel bei mir ist es so, mir geht es augenblicklich besser, wenn ich mit jemand anderem reden kann. Oder ich muss immer über mich lachen können. Also ich muss so, zum Beispiel bei meiner, also meine Freundin hat das ja ganz nah mitbekommen und dann heule ich an ihre, also wirklich, ich habe geweint, weil mein Kind bald geht. Und dabei hatte ich mich gerade über ihn geärgert. Und dann sage ich, aber wieso heule ich eigentlich? Der war so doof gerade. Und irgendwie, da muss ich lachen und dann hilft mir das auch. Also das ist so wichtig, dass man da auch wieder rauskommt.
Und es ist so toll, dass es jetzt das Buch gibt, also nur für den Notfall. Wenn Sie niemanden haben, mit dem Sie reden können, dann lesen Sie dieses Buch von Silke Burmester. Und auch so können Sie es gut lesen, weil man kann wunderbar mitleiden. Am besten dann noch den Soundtrack, also an Mike Kantreit dazu anmachen. Und dann ist es perfekt. Eine letzte Frage an Sie. Sie haben jetzt schon angedeutet, Menopause ist nicht das nächste Thema von Ihnen, literarisch. Was wird kommen?
Ich bastel an einem Magazin und einem Online-Portal dazu und ich kann noch nicht sagen, welche Zielgruppe das ist, aber es wird größer.
Wir freuen uns drauf, würde ich sagen. Dankeschön, Silke Burmester.
Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank. Und hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandradio Kultur im Internet unter buchmesse.zdf.de und dasblauesofa.de geht's gleich weiter mit Hanna Dübken im Gespräch mit Tina Mendelsohn.